Es ist offiziell, wir haben April und damit ist die Nusszeit eröffnet. Und bei Koro dreht sich diesen Monat alles um das sogenannte Nussmus. Ja, es ist cremig, es ist vielseitig und einfach ein richtig cooles Multitalent, gerade in der Küche. Und ich löffel dieses Nussmus auch manchmal ganz einfach aus dem Glas mit so einem kleinen Löffel. Und mein Partner, der bäckt damit gerade auch richtig viel. Und ich freue mich natürlich am Ende, wenn das Rührbesteck dann übrig bleibt und ich das ablecken kann. Wer von euch macht das auch? Morgens zum Beispiel als Topping auf dem Porridge, auch super. Oder mit Pancakes. Unser Notarzt hat da letztens was gemacht. Mega geil, habe ich auch dieses Nussmus drauf gemacht. Super. Ja, man kann damit auch Smoothies machen. Man nutzt es beim Backen oder eben als Dip oder so ein kleines Dressing. Also dieses Nussmus passt perfekt. Probiert es auf jeden Fall aus auf koro.com und nutzt dabei natürlich wieder unseren Rabattcode RETTERVIEW. Da spart ihr wie immer. Und jetzt auf geht's, Nüsse sammeln. In der letzten Folge haben wir über Blutdruck gesprochen, also über diesen einen Wert, beziehungsweise die mehreren Werte, den fast schon jeder mal irgendwo gesehen hat. Ja, also die Werte, die fast schon jeder mal selbst wahrscheinlich gemessen hat von euch, die zumindest zuhören und bei dem trotzdem die wenigsten wirklich sagen können, was im Körper eigentlich passiert. Bis zur letzten Folge, da habt ihr einiges gelernt. Und da hört's halt nicht auf, denn wenn der Rettungsdienst am Patienten eben ist, dann messen wir ja zum Beispiel nicht nur den Blutdruck, da tasten wir zum Beispiel den Puls, da schauen wir auf die Herzfrequenz, da hängen wir auch eine Pulsoxymetrie ran und schauen halt auf die Sauerstoffsättigung. Und oft läuft das fast schon so ein bisschen automatisiert. Ja, also Manschette ran, Clip am Finger, EKG drauf und Werte einfach ablesen. Aber wenn man dann mal ganz stumpf den Azubi oder auch die Kollegen fragt, warum machen wir das eigentlich, dann wird es plötzlich interessant. Denn so ein Puls ist eben nicht einfach nur da oder nicht da. Und eine Sauerstoffsättigung ist eben nicht einfach nur so, keine Ahnung, 95% oder das ist gut und 85% das ist schlecht. Ja, diese Werte, die erzählen uns einfach ein bisschen mehr darüber, wie gut zum Beispiel das Herz arbeitet, ja, ob überhaupt noch genug Blut in der Peripherie ankommt, wie viel Sauerstoff im Blut gebunden ist und. Ja. Und da sehen wir manchmal einfach von ab, dass wir einfach nur auf die Technik gucken und die sagt uns, ja gut oder schlecht, ansonsten wenn Alarm da ist, dann sollten wir mal kritischer drauf gucken. Genau darüber sprechen wir heute.
RETTERVIEW.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja Leute, ihr seid es ja mittlerweile schon gewohnt, aber es gab wieder mal eine Pause. Ich war wirklich krank. Also ich lag flach 3 Tage im Bett, hab kaum irgendwie jemanden irgendwo geantwortet. Also man hat mich schon für vermisst gemeldet. Hab mich natürlich auf Arbeit noch abgemeldet. Und ich muss sagen, jetzt bin ich wieder da. Ein bisschen macht der Husten noch zu schaffen, deswegen muss ich wahrscheinlich ab und zu mal unterbrechen oder mal so ein bisschen räuspern. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, auch für eine etwas nasale Aussprache. Aber hey, es muss ja weiter gepodcastet werden. Das mache ich auch super gerne mit euch. Und scheinbar hat euch die Folge über Blutdruck wirklich gefallen, denn da haben einige was gelernt und Props gehen raus an zum Beispiel den Rafa aus Berlin, der mich dafür inspiriert hat, ein bisschen weiterzumachen. Blutdruck soll wohl nicht die Grenze gewesen sein, ja? Er macht gerade seinen Sani und sein Ausbilder hat ihm eine eigentlich simple, aber in Wahrheit auch ziemlich starke Frage stellt. Warum messen wir eigentlich den Puls und den Blutdruck? Und Rafa hat daraufhin sich mit dem Thema beschäftigt. Er hat den Podcast zum Beispiel gehört, er hat aber auch nachgelesen, verschiedene Antworten durchdacht und gemerkt, so leicht ist die Antwort gar nicht. Also wenn sie gleichzeitig unkompliziert und medizinisch sauber sein soll. Und genau daraus ist jetzt diese Idee entstanden. Gehen wir doch einfach mal hier bei RETTERVIEW auf alle möglichen Werte ein, die wir so messen im Rettungsdienst, im Sanitätsdienst und dergleichen. In der letzten Folge haben wir uns ja einfach den Blutdruck vorgenommen. Und heute gehen wir eben diesen Schritt weiter und schauen uns 2 weitere Werte an, beziehungsweise vielleicht sogar den ein oder anderen mehr. Ja, also hier zum Beispiel den Puls und die Sauerstoffsättigung, also die SpO2. Ja, dabei geht es nicht nur darum, welche Normwerte wir haben. Wir wollen wirklich mal raufschauen. Was misst man da überhaupt? Was bedeutet das physiologisch? Wo liegen die Grenzen? Warum tasten wir am Anfang zum Beispiel auch oft den Radialispuls, also peripher am Handgelenk? Was sagen uns zum Beispiel diese Pulsqualität, der Rhythmus, die Frequenz direkt am Patienten aus? Wie funktioniert ein Pulsoximeter? Auch mal ganz wichtig zu wissen. Und es gibt so Werte, die kaum einer zum Beispiel beachtet, nämlich die Plethkurve bzw. den Perfusionsindex, meistens mit PI abgekürzt. Auch darauf möchte ich heute mal mit euch schauen. Und was sagen uns eigentlich wieder mal die Hausmedikamente, bevor wir überhaupt lange nachdenken müssen, wollen wir euch das auch natürlich erklären. Und dementsprechend habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ja? Denn genau das ist halt der Unterschied zwischen bloßem Werteablesen und dem echten Verstehen, dass man einfach diese Werte auch mitnimmt und in sich aufnimmt und dann auch weiß, was genau da los ist. Kurzer Disclaimer, bevor wir starten, wieder ein ganz kurzer Hinweis, wie immer, wenn es um Medizin und vor allem Medikamente geht. In dieser Folge sprechen wir über Puls, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Physiologie und Medikamente. Medikamente, die diese Werte auch zum Beispiel beeinflussen können. Diese Informationen dienen aber ausschließlich der allgemeinen Wissensvermittlung. Sie ersetzen also keine medizinische Beratung und keine individuelle Therapieentscheidung. Medikamente sollten niemals eigenständig begonnen, verändert oder abgesetzt werden. Änderungen an einer Behandlung gehören immer in die Hände des behandelnden Hausarztes, Kardiologen, Pneumologen oder anderen qualifizierten medizinischen Fachpersonen. Außerdem gilt immer, Medizin entwickelt sich ja ständig weiter. Diese Folge orientiert sich also an aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und vor allem auch etablierten physiologischen Zusammenhängen, erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Folge wurde im März 2026 aufgenommen. Warum messen wir eigentlich den Puls bzw. die SpO2 überhaupt? Denn wenn wir im Rettungsdienst Vitalwerte erheben, dann sammeln wir ja nicht einfach Zahlen. Dafür sind wir ja nicht nur da. Wir versuchen, eine zentrale Frage zu beantworten und die ist, wird der Körper gerade ausreichend versorgt? Ja, dafür müssen wir mehrere Dinge beurteilen. Wie gut arbeitet zum Beispiel das Herz? Ja, kommt ausreichend Blut in der Peripherie an? Ist genug Sauerstoff im Blut gebunden? Und kommt dieser Sauerstoff am Ende auch in den Organen und im Gewebe an? Ja, Puls und SpO2 beantworten uns dabei jeweils unterschiedliche Teile des Gesamtbildes. Das muss man einfach beachten. Ja, der Puls zum Beispiel, der gibt uns Hinweise auf Kreislauf, Herzarbeit, die Durchblutung, Rhythmus und manchmal sehr früh auch auf kompensatorische Mechanismen, die eben so ausgeführt werden vom Körper. Ja, die Sauerstoffsättigung gibt uns allerdings Hinweise zum Beispiel auf die Beladung des Hämoglobins mit Sauerstoff. Also darauf, wie gut das Blut in Bezug auf Sauerstoff gefüllt ist, beziehungsweise allgemein gefüllt ist. Wir gehen dann nachher auch noch auf zwei Trugschlüsse ein, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Wichtig ist aber von Anfang an, keiner dieser Werte steht immer für sich alleine. Ein Patient kann also eine normale SpO2 haben und trotzdem im Schock sein. Und ein Patient kann auch einen total gut tastbaren Puls haben und trotzdem hämodynamisch instabil sein. Ja, und ein Monitor kann zum Beispiel auch eine elektrische Aktivität im EKG anzeigen, obwohl mechanisch kaum noch was passiert. Darauf wollen wir eingehen. Aber erstmal die Grundzüge. Was ist der Puls überhaupt? Der Puls ist die mechanisch tastbare Druckwelle, die durch die Kontraktion des Herzens im arteriellen Gefäßsystem entsteht. Wir haben darüber in der letzten Folge schon geredet. Wenn ihr das nicht verstanden habt, einfach nochmal die letzte Folge zum Blutdruck hören. Auch da reden wir über diese tastbare Druckwelle. Wenn also das linke Herz Blut in die Aorta auswirft, dann breitet sich diese Druckwelle ja über die Arterien, Arteriolen und so weiter im Körper aus. Und diese Welle, die können wir dann an bestimmten Stellen zum Beispiel tasten. Das Entscheidende ist, der Puls ist nicht dasselbe wie die Herzfrequenz auf dem Monitor. Das müsst ihr euch merken. Also deswegen messen wir immer einmal den PP, also den Puls, ja, den peripher tastbaren Puls, und natürlich machen wir auch noch ein EKG. Denn die Herzfrequenz im EKG beschreibt einfach nur die elektrische Aktivität des Herzens und das ist ein massiver Unterschied. Der tastbare Puls beschreibt hingegen aber, ob diese elektrische Aktivität auch mechanisch wirklich wirksam ist. Also ist da tatsächlich eine relevante Auswurfleistung, die ankommt. Also im Normalfall, wenn man das EKG beobachtet und gleichzeitig Puls tastet, dann passen beide Dinge gut zusammen. Aber halt nicht immer. Und da müssen wir auf den relevanten Unterschied zwischen Herzfrequenz im EKG und dem Puls am Pulsoximeter eingehen. Das muss man wirklich sauber trennen. Das EKG misst ja, wie gesagt, die elektrische Aktivität des Herzens. Es zeigt uns zum Beispiel die Frequenz, den Rhythmus, die elektrischen Leitungsvorgänge und Auffälligkeiten wie zum Beispiel so Extrasystolen, Blockbilder, Tachyarrhythmien, ERBS-Veränderungen und dergleichen. Ja, das EKG sagt uns nicht automatisch, dass auch wirklich ein ausreichender Blutfluss entsteht. Und da kommen wir zur Pulsoximetrie bzw. zum Puls. Das Pulsoximeter misst nicht die elektrische Aktivität des Herzens, wie das EKG. Es erkennt einfach optisch die pulsatile Durchblutung im Gewebe und es liefert daraus die Sauerstoffsättigung zum Beispiel und eine aus der peripheren Pulswelle abgeleitete Pulsfrequenz. Ne? Also durch diese Wellen, die quasi diese pulsatile Durchblutung im Gewebe und die Veränderung des Hämoglobinhaushalts dadurch immer wieder durch diese Welle, kommt es dann eben zu einer Ableitung, zu einer Pulsfrequenz. Eigentlich ist das Pulsoximeter dafür da, eher die Sauerstoffsättigung zu messen und zu gucken, wie viel Sauerstoff oder wie viele Moleküle sind da jetzt gerade an dem Sensor vorbeigelaufen. Ja, und der Neben- und Side-Effekt ist eben, dass man daraus auch eine Pulsfrequenz erstmal misst. Das heißt also, das EKG fragt, ja, gibt es eine elektrische Herzaktion Und das Pulsoxy fragt, kommt da jetzt ein pulsierender Blut an der Peripherie an? Und genau deshalb können beide Werte auch echt auseinanderlaufen. Das werdet ihr wahrscheinlich im Rettungsdienst oder auch im Sanitätsdienst schon mal gemerkt haben, wenn ihr zum Beispiel ganz komische Werte, niedrige Werte manchmal auch im Pulsoxy habt, dann weiß ich schon manchmal, oh okay, also entweder haben wir eine Tachyarrhythmie absoluta, wir haben eine Arrhythmie oder es ist halt wirklich ein langsamer Puls. Das geht halt auch. Ein klassisches Beispiel für zum Beispiel, es gibt eine elektrische Aktivität, aber gar kein Puls, auch nicht an den Karotiden, ist zum Beispiel die PEA, also die pulslose elektrische Aktivität. Ja, du hast da eine elektrische Aktivität am EKG, aber überhaupt keinen wirksamen Kreislauf. Es gibt nämlich keine Auswurfleistung mehr. Da arbeitet also nur noch das elektrische System am Herzen, ganz umgangssprachlich. Ja. Umgekehrt muss man sagen, kann ein Patient im Schock zum Beispiel eine noch vorhandene elektrische Herzaktion haben, ja, während zum Beispiel der periphere Puls am Finger kaum noch tastbar ist und das Pulsoxy auch echt nur noch unzuverlässige Werte liefert. Also das muss man wirklich im Großen und Ganzen betrachten. Ne? Herzfrequenz, Puls und Herzzeitvolumen sind immer so eine Sache, die sollte man sich auch immer im Kontext angucken. Der Puls, der hängt ja eng mit dem Herzzeitvolumen zusammen. Ne? Und das Herzzeitvolumen, das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen, ist ja die Blutmenge, die das Herz pro Minute in den Kreislauf pumpt. Ja? Herzzeitvolumen besteht also aus Herzfrequenz mal das Schlagvolumen. Und daraus errechnet sich das Herzzeitvolumen, auch HZV genannt. Das bedeutet also, wenn das Schlagvolumen sinkt, wenn die Menge, die ausgepresst wird aus dem Herzen, ja, gerade aus der linken Herzseite, sinkt, dann kann der Körper versuchen, dies durch zum Beispiel Erhöhung der Herzfrequenz auszugleichen. Ja, also wenn die Pumpe nicht mehr so viel auswirft, dann muss sie halt einfach schneller laufen, damit man versucht, dieses Herzzeitvolumen in der Minute einfach weiter dahin zu bekommen. Deshalb ist eine Tachykardie auch oft nicht unbedingt immer ein eigenes Problem, kann es auch sein, aber jetzt in diesem Fall mal nicht, sondern eher so ein Hinweis auf ein anderes Problem, was vielleicht herrscht. Zum Beispiel Volumenmangel, ja, weil wir relativ oder absolut Blut verlieren. Schmerzen könnten auch eine Ursache sein. Stress, eine Hypoxie zum Beispiel auch, ja, also Sauerstoffmangel, Fieber, ein Infekt, ja, oder auch ein beginnender Schock, ja, wo ja der Blutdruck dann vielleicht sinkt und dementsprechend dann die Herzfrequenz hochgeht. Die Frequenz ist also häufig eher ein Kompensationsmechanismus, wenn sie erhöht ist zum Beispiel. Manchmal auch erniedrigt. Normwerte. Ich glaube, darüber sollten wir aber auch reden. Wir gehen jetzt erstmal vom gesunden Menschen aus. Und so ein Erwachsener, ja, der hat immer eine Herzfrequenz von, man sagt ja Normwert 60 bis 80. Mittlerweile kann man sich auch darauf einlassen, dass wir alle nicht in Panik verfallen sollten, wenn wir einen Puls von 60 bis 100 pro Minute haben sollten. Das ist so ganz normaler Ruhebereich. Ja, und Normwerte, das muss man immer sagen, sind immer kontextabhängig. Wenn ich zum Beispiel auf TikTok live gehe als Sanitäter und dort die Leute, ja, vor allem mit Fragen und so weiter, mit Antworten beglücke, dann kommen natürlich auch immer Fragen, hey, mein Puls ist gerade so 105, ist das schlimm oder nicht und so weiter. Sage ich, Leute, das ist immer kontextabhängig. Ich kenne euch nicht, ich sehe euch nicht, ich weiß nicht, was gerade passiert ist und wie es dir weitergeht. Ich müsste dafür eine größere Anamnese machen. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht darauf einlassen zu sagen, ob das für dich gut oder eben nicht so gut ist. Ja? Nehmen wir mal zum Beispiel einen sportlichen Menschen. Der kann in Ruhe auch so einen Ruhepuls von 45 zu 50 oder nicht zu 50, sondern 45 bis 50 haben und völlig gesund sein. So, ein Patient zum Beispiel, der Angst hat, der Stress hat, der Schmerzen und Aufregung hat, ja, der vielleicht auch freudig aufgeregt ist, der kann auch mal so einen Puls von 110, 120 haben, ja, ohne unmittelbar jetzt gleich vital bedroht zu sein. Entscheidend ist also nicht nur die Zahl, sondern schaut immer auf den Kontext und wie häufig habe ich es, dass mich sowohl die Azubis als auch manchmal Kollegen und Kollegen angucken und sagen, hey, hast du die Herzfrequenz gesehen, ist bei 110. Ich so, ja, wir sind ja auch gerade da, es ist auch gerade sehr aufregend. Ne? Aber solange die Patientin sagt, mir geht's eigentlich gut, ich bin nur aufgeregt, sage ich so, okay, gut, dann akzeptiere ich erstmal diese Herzfrequenz oder diesen Puls von 110 oder 120. Entscheidend ist also immer, schaut auf den Kontext, schaut auf die Klinik, also wie geht's dem Patienten jetzt gerade, schaut auf den Verlauf, was ist in der Vergangenheit passiert. Deswegen haben wir auch das Sampler-S-Schema zum Beispiel, damit wir dann eben nochmal nachgehen können, was gibt's da für Risiken zum Beispiel, welche Allergien gibt es, wann wurde was gegessen, das sind alles so Sachen, die spielen da halt und rein, ja. Und passt eben dieser Wert zum Gesamtbild. Und wenn die Frau jetzt sagt, ich bin sehr aufgeregt, weil ich hatte noch nie den Rettungsdienst zu Hause und das ist für mich, ich habe ja auch Angst, dass das jetzt was Schlimmeres ist, dann kann ich mit so einem so einer Herzfrequenz auch mal leben. Ja? Aber wann wird denn der Puls jetzt eigentlich lebensgefährlich? Er wird nicht deshalb lebensgefährlich, weil er vielleicht immer zu hoch oder zu niedrig ist. Also zumindest bis zu einer gewissen Frequenz möchte ich diese Aussage mal stehen lassen. Ja? Lebensgefährlich wird er dann, wenn die Herzfrequenz so aus dem Rahmen läuft, dass die Organperfusion zum Beispiel nicht mehr ausreichend sichergestellt ist, ne, oder der Wert eben Ausdruck von einer akut schweren Störung ist. Und wenn eine Herzfrequenz schon hochrast oder sowas oder sehr, 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 sehr niedrig ist, und wir reden gleich darüber, was sehr, sehr niedrig oder sehr hoch ist, dann sollte man sich doch schon Gedanken machen. Ne? So kritisch hohe Frequenzen, ja, sind einfach dahingehend gefährlich, weil die Diastole, also die Füllphase des Herzens, nicht mehr ausreicht. Die wird einfach zu kurz. Und das führt dazu, dass das Herz sich schlechter füllt. Dadurch sinkt wieder das Schlagvolumen. Das Herz arbeitet einfach ineffizienter. Und wenn wir eine schlechte Diastole haben, das haben wir letztens beim Blutdruck gar nicht erklärt, dann werden auch die Herzkranzgefäße nicht mehr gut perfundiert. Dann werden die nicht mehr gut versorgt. Das sind unsere Adern, die das Herz versorgen. Und die leben von diesem Restdruck, also die Diastole. Wenn die nicht gut ist, dann leidet das Herz eben auch drunter. Ja? Vor allem bei so Tachykarden, Herzrhythmusstörungen können Frequenzen jenseits von 150, 180 und so sehr, sehr schnell hämodynamisch problematisch werden. Da müsst ihr wirklich aufpassen und da gilt es auch, die Ohren mal gespitzt zu halten. Ja? Wenn ich jetzt aber so zum Beispiel einen Sportler nehme, ihr kommt gerade ins Stadion oder was auch immer auf den Sportplatz und der liegt da und so weiter und hat gerade so einen Puls von 150, wieder den Kontext beachten. Wir haben hier gerade jemanden, der hat noch Sport gemacht. Ja, da ist 140, 150 durchaus noch ein normaler Gang, aber wenn der die ganze Zeit bei 180 liegt, obwohl er jetzt sich so langsam beruhigt und es wird nicht besser, dann könnte ich auch schon mal drüber nachdenken, ob wir da hämodynamisch vielleicht ein Problem lösen müssen. Ne? Kritisch niedrige Frequenzen können problematisch werden, weil das Herzzeitvolumen jetzt nicht mehr reicht. Das Schlagvolumen reicht vielleicht aus, ja, wir pumpen also genügend raus, aber insgesamt auf die Minute gerechnet reicht das Herzzeitvolumen nicht mehr aus, um eine ordentliche Perfusion zu gewährleisten der Organe und so weiter, um genügend Sauerstoff und KKG eben weiter zu transportieren. Und dann drohen halt zum Beispiel auch Schwindel, dann haben wir Synkopen, also Ohnmacht, dann kommt es zu einer Hypotonie, weil wir brauchen auch eine gewisse Frequenz, um den Blutdruck auch hochzuhalten. Ja, das ist einfach so. Und dementsprechend betrachtet auch immer beide Werte. Ja, also Systole, Diastole. Ohne eine gute Systole kriegen wir keinen guten Druck auf die Gefäßwände, keinen guten Blutfluss. Ohne eine Restdruckdiastole, wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, haben wir keine gute Koronarperfusion. Brauchen wir also. Und natürlich auch die Perfusion an den Organen selbst kann durchaus schlimm werden. Ja, und das kann dazu führen, dass die Frequenz irgendwann so niedrig wird, dass wir nicht nur eine Minderperfusion, Hypotonie und sowas haben, sondern dass es auch irgendwann reanimationspflichtig wird. So ein grober Richtwert für euch mal, jetzt so aus meinem Gefühl heraus und auch so ein bisschen aus den Aussagen, die es in der Fachliteratur gibt. Unter 40 Schlägen pro Minute wird es oft kritisch, wenn Symptome oder hämodynamische Relevanzen dazukommen. Ja, dementsprechend, das sollte euer Richtwert sein. Alles unter 40 ist definitiv immer erstmal als kritisch zu sehen. Ihr dürft aber bei Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht Sport gemacht haben oder sowas, schon mal nachfragen, warum denn unbedingt die Herzfrequenz auch so bei 45 oder sowas ist. Ist ja auch nicht normal. Ne? Alles, was deutlich über 150 pro Minute ist, kann je nach Ursache, ja, ich sage das ganz bewusst, hämodynamisch relevant werden. Aber auch hier gilt halt, nicht immer die Zahl ist das Problem, sondern die Auswirkung auf Perfusion. Deswegen betrachtet euch die Klinik des Patienten. Und wenn man immer sagt, schaut euch die Klinik des Patienten an, sollt ihr nicht in die Klinik fahren und sagen, hey, kennt ihr den Patienten? Klinik bedeutet, ihr betrachtet den Menschen von außen. Hautcouleur, Schwindel, wie verhält er sich? Reagiert er noch gut drauf? Ne? Ist er bei Bewusstsein und dergleichen? Das sind alles so, also klinische Sachen ist alles so, was ihr mit dem Auge am Patienten betrachtet. Ja, und so kann man sich das gut merken. Das meine ich übrigens mit Klinik. Für all diejenigen, die sagen, was will der denn die ganze Zeit mit der Klinik? Ja. Ja, dann fangen wir doch mal an und messen mal den Puls. Wir palpieren einfach mal unsere Pulsstelle. Palpation ist übrigens das Wort, was wir zum Tasten benutzen. Also das bedeutet einfach Untersuchung durch Tasten. Das kann man übrigens nicht nur mit dem Puls machen. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man den Bauch abtastet. Da redet man dann von der Palpation des Abdomens. Und dementsprechend kann man zum Beispiel eine tiefe Palpation machen, ne, eine flache Palpation und bewerten, ab welcher Palpation zum Beispiel ein Druckschmerz entsteht oder ein Loslassschmerz oder was auch immer. Wenn wir den Puls palpieren, dann prüfen wir halt nicht nur, ob irgendwas tastbar ist. Wir beurteilen vor allen Dingen ein paar mehr Dinge. Und dafür dafür könnt ihr jetzt gerne mal euren Zeigefinger und Mittelfinger nehmen, gerne auch drei Finger, wenn ihr den Ringfinger noch dazu nehmt, und tastet doch einfach mal den Puls an eurem Handgelenk, und zwar auf der Daumenseite außen. Da solltet ihr eigentlich erstmal den Puls haben. Und sobald ihr ihn habt, außer ihr fahrt natürlich Auto, Fahrrad oder sonst was, dann lasst es bitte sein, oder fahrt irgendwo rechts ran oder sowas, dann bitte nicht machen. Aber ansonsten, wenn ihr mich gerade in Ruhe hört, dann ja, tastet doch einfach mal und überlegt euch mal ganz kurz, ich gebe euch dafür 2-3 Sekunden Zeit, was ihr alles so merken könnt. Ihr solltet also erstmal die Frequenz merken. Ist der Puls schnell, ist er normal oder langsam? Dann geht ihr mal so ein bisschen auf den Rhythmus ein. Ist euer Puls jetzt regelmäßig oder eher unregelmäßig? Da gucken wir uns mal die Qualität an. Ist unser Puls zum Beispiel kräftig? Ja, merkt ihr ihn richtig doll? Oder eher ein bisschen schwächer? Oder so ein bisschen fadenförmig? Ja. Dann, wenn ihr mal beide Handgelenke nacheinander tastet, sind die auf beiden Seiten gleich. Ne? Das ist auch wichtig. Und zum Schluss, das hat jetzt ein bisschen was mit mehreren Pulspunkten zu tun, ist der Puls an Handgelenken tastbar oder nur noch zum Beispiel etwas zentraler, wie zum Beispiel an der Halsschlagader, ja, der Arteria carotis? Das wäre die Frage. Das ist wichtig, weil man bei so einem tastbaren Puls schnell Informationen bekommt, noch bevor überhaupt ein Monitor angeschlossen ist. Und das finde ich so wichtig. Wenn ich einen Patienten begrüße, dann gehe ich oft auf ihn zu. Ja, entweder geht den Handschlag oder nicht, aber man kann schon mal ans Handgelenk gehen und einfach mal kurz tasten und kriegt so viel Informationen raus, was er so alles sagt. Es gibt mehrere Stellen am Körper übrigens, an denen man den Puls tasten kann. Ich möchte euch mal so 10 Stück aufzählen, damit ihr die mal gehört habt. Und zwar haben wir die Arteria radialis zum Beispiel. Das sind eine Arterie an den Handgelenken auf der Daumenseite. Dann gibt's aber auch noch zur Radialis, also zur Speichenseite, auch noch die Arteria ulnaris. Also am Handgelenk auf der Kleinfingerseite könntet ihr auch einen Puls messen. Dann gibt's noch die Arteria brachialis, ja, zum Beispiel in der Ellenbeuge oder medial am Oberarm, also mittig am Oberarm innen drinne, könntet ihr die Brachialis, wenn ihr ein bisschen tiefer palpiert, auch tasten. Dann, gerade schon besprochen, die Arteria carotis oder auch Carotis communis. Das wären die beiden am Hals. Bitte niemals gleichzeitig tasten an beiden Seiten, sondern immer nur auf einer Seite. Dann gibt es noch auch eine Arterie, auch wichtig, sehr zentral gelegen, die sogenannte Arteria femoralis an der Leiste. Jetzt gehen wir mal zu Arterien, die man wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Schirm hat, nämlich die Arteria poplitea. Das ist zum Beispiel eine Arterie oder ein Pulspunkt, den man in der Kniekehle tasten kann. Könnt ihr ja gerne mal suchen gehen. Ansonsten haben wir noch die Arteria dorsalis pedis. Das wäre zum Beispiel auf dem Fußrücken. Auch da kann man Puls tasten. Oder tibialis posterior, also hinter dem Innenknöchel. An der Tibia. Ne? Ansonsten haben wir noch die Arteria temporalis superficialis, das wäre dann an der Schläfe zum Beispiel, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man da mal so ein bisschen tastet, könnte man gegebenenfalls auch die Schläfen, den Schläfenpuls merken. Oder, ja, wenn ihr in eure Achseln geht, da auch läuft zum Beispiel die Arteria axillaris lang. Und die kann man auch durchaus tasten. Das sind so Punkte, an denen kann man sich langhangeln. Ihr merkt also, der Puls ist nicht nur am Handgelenk tastbar oder an der Halsschlagader, sondern oder auch an der Femoralis. Das sind ja meistens die drei Sachen, die man immer kennenlernt, sondern noch an vielen, vielen, vielen anderen Stellen. Wie schon mal gesagt, es gibt ungefähr 200 Pulspunkte. Nicht alle sind natürlich immer gut tastbar. Manche verschwinden auch zum Beispiel beim Baby. Ja? Die Fontanellenpulse, die hat man als Erwachsene oder auch als Kleinkind dann zum Beispiel nicht mehr. Aber warum tasten wir denn jetzt am Anfang immer den Puls am Radialis und nicht gleich an der Carotis? Also warum gehen wir nicht immer an die Halsschlagader ran? Ist doch viel aussagekräftiger, ob der Puls noch da ist oder nicht. Ja, es ist einfach die erste Wahl, weil es geht schnell, es geht unkompliziert, der Aufwand ist auch nicht so riesig und es ist vielleicht am Anfang, wenn man so einen Patienten kennenlernt, der wach und ansprechbar ist, auch nicht gerade förderlich, wenn man gleich an den Hals rangeht. Ja, also als wenn ich jemanden so ein bisschen erwürgen würde. Das sollte man vielleicht unterlassen und erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Ich meine, wir sind ja gerade Gäste. Ja, es sei denn, es ist natürlich notwendig im absoluten Akutnotfall und man muss dann rangehen. Meistens liegen die Patienten dann aber auch schon auf dem Boden oder irgendwie auf dem Sessel und sind auch kaum noch ansprechbar. Dann dürft ihr natürlich auch gerne schon mal an die Halsschlagader rangehen. Aber es ist halt einfach praktisch, erstmal da so ranzugehen. Ja? Weil wir erstens Informationen bekommen. Wenn wir überhaupt einen Puls tasten, wissen wir schon mal, es gibt eine periphere Perfusion. Das sollte schon mal interessant sein. Dann wissen wir, ist er kräftig oder schwach? Oder ist er fadenförmig? Ist die Frequenz schnell, langsam oder nicht? Na, also all das, was ich gerade schon erzählt habe, das kann man hier eben ganz, ganz schnell beurteilen. Dafür brauche ich jetzt keine 10 Sekunden für. Ja, das sollte eigentlich unter 10 Sekunden gut merkbar sein. Ihr sollt nichts auszählen. Ihr sollt nicht gucken, keine Ahnung. Also ihr sollt einfach nur merken, ist es da oder nicht und wie ist die Qualität, Rhythmus und Herzfrequenz. Das ist also ganz, ganz wichtig. Der Radialispuls ist also so ein schneller Sofortcheck für die Kreislaufsituation. Na, wenn der Radialispuls gut tastbar, kräftig und regelmäßig ist, dann spricht erstmal alles dafür, dass zumindest eine brauchbare Perfusion im peripheren Bereich da ist, ja, also im Außenbereich. Na, sollte er aber dann eben kaum tastbar sein oder ist er sehr schwach? Ja, oder gar nicht tastbar, dann ist das für uns schon mal ein Warnsignal. Und das kann für mich zum Beispiel als Rettungsdienst oder auch im Sanitätsdienst schon ein Hinweis sein, dass wir entweder eine Hypovolemie haben, also irgendwo einen Flüssigkeitsverlust. Das muss nicht unbedingt immer Blut sein, das kann auch durch Durchfall, Erbrechen und dergleichen, ja, ein Flüssigkeitsverlust im Allgemeinen sein. Deswegen nennen wir es ja auch nicht Hypoanämie oder Anämie, sondern dann nennen wir sonst, deswegen nennen wir es immer Hypovolemie, weil wir hier alle möglichen Flüssigkeiten betrachten, die der Körper so verlieren kann. Ne? Der Patient kann sich auch im Schock befinden zum Beispiel. Und auch da, wenn er zentralisiert, der Schock, wenn der Körper versucht, es zu kompensieren, dann fängt er natürlich auch an, die peripheren Gefäße so weit zu verengen, dass dann kaum noch ein Puls oder nur noch ein fadenförmiger Puls zu spüren ist. Es kann auch sein, dass es eine massive Vasokonstriktion also gibt und man das eben spürt. Oder ein anderer Hinweis wäre auch, dass der Blutdruck zu niedrig ist, weil wir zum Beispiel eine Herzinsuffizienz haben, weil wir irgendeine Herzerkrankung haben oder was auch immer, einen akuten Herznot Fall, ne? Oder irgendeine andere relevante Kreislaufstörung eben. Also sobald das Ganze nicht mehr adäquat tastbar ist und nicht mehr so regelmäßig, sollten wir auf jeden Fall schon mal alarmiert sein und dann müssen wir weiter graben. Also das nur mal zur Qualität des Radialispulses. Wie gesagt, kräftiger Puls bedeutet, wir haben ausreichendes Schlagvolumen, wir haben eine gute periphere Perfusion, wir haben vor allen Dingen relativ stabile hämodynamische Verhältnisse. Wenn er jetzt so fadenförmig ist, nur nochmal als Wiederholung, dann könnte das heißen, dass wir ein vermindertes Schlagvolumen haben, dass wir zum Beispiel im kompensierten oder dekompensierten Schock sind, dass wir einen Volumenmangel haben oder eben eine periphere Vasokonstriktion, warum auch immer. Ein schneller Puls kann darauf schließen, dass wir unter Stress stehen, also die Patienten, dass wir Schmerzen haben, dass wir zum Beispiel auch Fieber haben, einen Infekt gerade entwickeln, dass wir hypoxisch sind, dass wir hypovolemisch sind. Ne? Das kann auch ein schneller Puls sein, weil er kompensiert das ja auch wegen des Schlagvolumens. Oder auch, dass wir eine Tachyarrhythmie haben. Auch das kann für einen schnellen Puls stehen. Haben wir einen sehr langen Puls, dann kann das eine vagale Reaktion zum Beispiel sein, ja, mit dem Nervus vagus. Dann kann es auch durch Medikamente kommen, wie zum Beispiel Beta-Block und so weiter. Gehen wir gleich darauf ein. Dann kann es auch mit einer Reizleitungsstörung am Herzen einhergehen. Dann kann es auch eine Hypothermie sein. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, also dass der Körper ausgekühlt ist und dementsprechend, ne, versucht der Körper natürlich den Körperstamm erstmal weiterhin zu durchbluten und das Äußere eher nicht so. Ein rhythmischer Puls spricht erstmal nur für einen regelmäßigen Herzrhythmus und ein nicht rhythmischer kann damit zusammenhängen, dass der Patient zum Beispiel ein Vorhofflimmern hat, dass es Extrasystolen gibt oder auch eine andere Rhythmusstörung. Wichtig ist, der tastbare Puls ist keine endgültige Rhythmusdiagnostik, das wollte ich nur sagen. Es sind wirklich eine kleine Momentaufnahme nur für euch als erster Anamnesepunkt, als erster Eindruck. Ja? Er kann sich aber halt sehr schnell darauf stoßen, dass irgendwas nicht stimmt und deswegen macht das ruhig. Wenn ihr das nächste Mal zu Patienten kommt, die ein internistisches Problem haben, aber manchmal auch ein traumatologisches, dann geht doch erst an den Puls ran. Das tut keinem weh. Ja? Wenn ich zum Beispiel den Arm hochhalte, und das nehme ich immer so als Tipp mit, das habe ich früher mal gelernt, auch als Assistent schon und als Rettungssanitäter, ja, Arm hochhalten, dabei den Radialispuls, und wenn der gut tastbar ist, dann ist immer die Frage, sagt das jetzt wirklich was über den Blutdruck aufs? Ja, tut es, aber nur sehr grob. Es ist nur ein orientierender Hinweis. Es ist natürlich keine verlässliche Blutdruckmessung. Es gibt so Kollegen, die sagen, ja, also der Puls, der ist tastbar, auch wenn der Arm hoch über dem Herzen liegt. Das muss hier über 100 systolisch sein. Das stimmt nicht. Ne? Du veränderst ja jetzt, dadurch, dass du den Arm hochlegst, die Lage im Raum und damit auch den hydrostatischen Druck einfach im, ja, dem Arm quasi. Je höher der Arm im Verhältnis zum Herzen gehalten wird, desto geringer ist halt der arterielle Druck in diesem Bereich. Und wenn der Radialispuls trotz angehobenem Arm noch gut tastbar bleibt, dann spricht das einfach dafür, dass du ausreichend Druck im arteriellen System hast und dass die Perfusion einfach nicht völlig grenzwertig ist. Aber es ist halt kein standardisiertes Verfahren. Es ist einfach nur ein Tipp, den ich euch mal von meiner Erfahrung aus mitgebe. Es gab früher so die Faustregel, man sagte immer so, ist er radiales tastbar bei erhöhtem Arm, dann könnte man systolisch von über 80 mm ausgehen. Das sind halt ganz grobe klinische Orientierungen und ist keine saubere Diagnostik. Ich möchte es nur einfach mitgeben für euch als kleiner weiterer Test. Ja, es bedeutet einfach, dass der Kreislauf schon ein bisschen stabiler ist noch in diesem Bereich, aber nichtsdestotrotz kommt man um das Basismonitoring einfach nicht drumrum. Bevor es weitergeht, nochmal danke an unseren Sponsor Holy. Und ganz ehrlich, es gibt eine neue Sorte. Ich musste so lange warten, bis ich sie euch verraten durfte. Aber ich trinke sie schon sehr regelmäßig. Es geht nämlich um Cola Koala. Und wirklich, ihr habt wirklich viel gefragt, wann gibt es endlich mal eine Cola-Sorte, die nicht so sauer ist und richtig gut schmeckt. Die schmeckt für mich im Original wie dieses berühmte Cola-Wassereis, das man im Sommer aus so einer Pappverpackung rausdrückt. Also genau dieser Geschmack, wenn man da noch Eiswürfel reinmacht in sein Dings, nur eben als Energy. Und was ich auch cool finde, es gibt noch eine Sorte jetzt bei Holy, nämlich Blue Raspberry als Hydration Drink. Also super auch für die warmen Temperaturen, die jetzt immer mehr aufkommen. Falls ihr Bock habt auf was Frisches, dann schaut auf jeden Fall mal bei Holy rein und gebt natürlich in eurem Warenkorb den Code RETTERVIEW ein. Da bekommt ihr wie immer 10% auf alles und supportet damit direkt diesen Podcast und natürlich die Kanäle. Und probiert euch einfach mal durch. Sagt mir gerne auch mal, wie es euch schmeckt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch einshaken und dann soll es gleich weitergehen nach ein kleines bisschen Pause. Es ist offiziell, wir haben April und damit ist die Nusszeit eröffnet. Und bei Koro dreht sich diesen Monat alles um das sogenannte Nussmus. Ja, es ist cremig, es ist vielseitig und einfach ein richtig cooles Multitalent, gerade in der Küche. Und ich löffel dieses Nussmus auch manchmal ganz einfach aus dem Glas mit so einem kleinen Löffel. Und mein Partner, der backt damit gerade auch richtig viel. Und ich freue mich natürlich am Ende, wenn das Rührbesteck dann übrig bleibt und ich das ablecken kann. Wer von euch macht das auch? Morgens zum Beispiel als Topping auf dem Porridge auch super. Oder mit Pancakes. Unser Notarzt hat da letztens was gemacht. Mega geil, habe ich auch dieses Nussmus drauf gemacht. Super. Ja, man kann damit auch Smoothies machen. Man nutzt es beim Backen oder eben als Dip oder so ein kleines Dressing. Also dieses Nussmus passt perfekt. Probiert es auf jeden Fall aus auf koro.com und nutzt dabei natürlich wieder unseren Rabattcode RETTERVIEW. Da spart ihr wie immer. Und jetzt auf geht's, Nüsse sammeln. Immer erst tasten und dann auf die Technik verlassen. Das sage ich auch unseren Azubis immer. Ja, der erste Eindruck am Patienten ist oft Gold wert und der kommt nicht unbedingt immer durch Geräte. Ja, also wenn du an den Patienten rangehst, ihn betrachtest, in Klinik betrachtest quasi, ihn klinisch betrachtest und natürlich auch radial schon mal einen Puls misst, dann hast du, nochmal zur Wiederholung, einen Eindruck von Frequenz, Rhythmus und Perfusion. Ja, und wenn du dann das Erste, was du meistens ja anschließt am Patienten ist, das Pulsoxy geht ganz einfach Fingerclip ran. Ja, wenn ihr ein schlechtes Ergebnis beim Pulsoxy hat, dann denkt auch immer erstmal an vielleicht eine schlechte Perfusion, bevor ihr denkt, dass dieser Wert, dieses ausgespuckt werden, auch wirklich richtig ist. Wenn das Pulsoxy also nichts Vernünftiges anzeigt, dann heißt das nicht automatisch, dass die Sättigung immer schlecht ist. Ja, vielleicht kommt am Finger einfach nicht ein ordentliches pulsierendes Blut an. Das kann mehrere Bedingungen haben. Zum Beispiel kalte Hände sorgen immer für schlechte Messbedingungen. Ja, da haben wir eine Vasokonstriktion in den Fingern. Ja, und die machen diese Pulsoximetrie einfach sehr unzuverlässig, weil die Methode benötigt halt immer eine ausreichende periphere Pulswelle. Das ist einfach so. Ne? Rhythmusstörungen zum Beispiel sind auch mit den Fingern oft früher bemerkt. Ein unregelmäßiger Puls nämlich fällt beim Tasten manchmal einfach schneller auf als bei so einem flüchtigen Blick auf eine Pleth-Kurve zum Beispiel. Ne? Was Pleth ist, das erklären wir nachher auf jeden Fall noch. Also ein kräftiger radialer Puls bei einem wachen Patienten ist ein bisschen was anderes als derselbe Puls bei einer schweren Dyspnoe, einem Thoraxschmerz zum Beispiel oder auch einem neurologischen Defizit. Aber jetzt mal wirklich, wir haben jetzt die ganze Zeit über Puls geredet, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf SpO2 ein. Ja, die Sauerstoffsättigung beschreibt ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer den Anteil des Hämoglobins, der mit Sauerstoff beladen ist. Ja, nehmen wir erstmal Sauerstoff, da können auch noch andere Sachen einherspielen, aber der Sauerstoff ist hier erstmal wichtig, ja. Hämoglobin, das ist ja der rote Blutfarbstoff in den Erythrozyten und der wichtigste Transporteur für Sauerstoff im Blut. Ja, wenn wir also von einer SpO2 von 98% sprechen, dann bedeutet das einfach, dass etwa 98% der verfügbaren Hämoglobin-Bindungsstellen mit Sauerstoff benetzt sind. Ja, zumindest an dem Blut, was hier vorbeiläuft. Das ist ein nützlicher Wert, aber eben auch nur wieder so ein Teil des Gesamtbildes. Deswegen aufgepasst. Wie funktioniert so ein Pulsoximeter? Das arbeitet mit mit Licht, ne, Spektralfarben. Typischerweise verwendet es zwei Wellenlängen, nämlich rotes und infrarotes Licht und nutzt halt aus, dass oxygeniertes oder auch desoxygeniertes Hämoglobin, also sauerstoffgesättigtes oder nicht gesättigtes Hämoglobin, im Licht unterschiedlich eben absorbiert wird. Also das Licht wird unterschiedlich absorbiert. Gemessen wird also die Änderung der Lichtabsorption im Gewebe, und zwar mit jedem Herzschlag. Und aus dieser pulsierenden, also arteriellen Komponente berechnet dann das Gerät diese funktionelle Sauerstoffsättigung und eben auch meistens die Pulsfrequenz. Und diese optische Technik dahinter heißt Photoplethysmographie. Ja, ganz einfach gesagt, das Gerät schickt Licht durchs Gewebe, der Sensor misst, wie viel Licht auf der anderen Seite ankommt, weil sich mit jedem Herzschlag ja das arterielle Blutvolumen kurz verändert, beziehungsweise die Spektralfarben. Und genau diese pulsierende Veränderung nutzt das Gerät dann zur Berechnung. Wichtig dabei ist, dass das Pulsoximeter halt nicht direkt sagt, wie viel Sauerstoff im Gewebe ankommt. Es misst auch nicht den Sauerstoffpartialdruck. Ja, es misst schon gar nicht, ob der Patient insgesamt gut oder schlecht perfundiert ist. Das muss man einfach sich im Kopf sehen. Also viele gucken auf die Zahlen und sagen, das ist ja alles gut, ne? Muss ich jetzt nichts machen und so weiter. Es misst nur funktionell die Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins und braucht dafür eine brauchbare pulsatile Perfusion am Messort, Leute. Ja, es beurteilt aber immer nur relativ gemessen am Hämoglobin, was vorbeiläuft, wie gut das gesättigt ist. Das heißt, es sagt nichts aus, ob das Ganze, der Gesamtsauerstoff im Blut, ja, im gesamten Körper komplett ausreicht. Deswegen Klinik betrachten, Kontext betrachten, ja. Aber es ist schon mal ein guter Hinweisgeber, ob das Blut an sich gut gesättigt ist oder nicht. Wenn nicht zum Beispiel, dann sollten wir vielleicht überlegen, gibt's da eine Ursache, zum Beispiel eine Dyspnoe, ne, oder ähnliches. Die Plethkurve, ja, die habt ihr wahrscheinlich schon mal auf eurem C3, auf eurem Lifepack, auf eurem Zollgerät gesehen. Ja, viele modernen Pulsoximeter zeigen eben so eine Plethkurve an. Da steht immer Pleth, ne? P-L-E-T-H. Also so eine plethysmografische Kurve. Ich weiß gar nicht, ob das Plethysmo oder plethysmografische Kurve heißt. Kann ich euch nicht sagen. Ich nenne es immer Plethkurve und deswegen ist es für mich die plethysmografische Kurve. Ja, diese Kurve ist keine EKG-Kurve. Also bitte nicht verwechseln, wenn ihr drauf guckt und sagt, was ist das denn? Ja. Sie zeigt euch einfach vereinfacht gesagt an, oder zeigt euch an, wie die pulsative Blutvolumenänderung am peripheren Gewebe am Messort ist, da wo ihr also den Clip dran habt. Ne? Eine saubere, regelmäßige Plethkurve, die schön regelmäßig und gut aussieht, die spricht dafür, dass eine Pulswelle auch gut ankommt und das gemessene Signal einfach brauchbar ist. Ja? Eine flache oder unruhige oder vielleicht auch kaum erkennbare Kurve sagt immer schlechte Perfusion oder Bewegung gerade dabei, weil der Patient sich so massiv bewegt, ne? Also den Finger zumindest, oder dass wir eine Vasokonstriktion haben oder halt ein schlechtes Sensorsignal. Das kann alles ein Hinweis darauf sein, deswegen immer schön gucken, aha, warum ist das so? Wie sieht die Plethkurve aus? Warum ist das so? Ja, wie sieht der Patient aus? Okay, liegt es an Gerät? Sind die Patienten unruhig? Muss ich vielleicht den Finger wechseln? Gucke ich mal, ob es vielleicht am Daumen besser geht, anstatt am Zeigefinger oder sowas. Das kann man alles gucken, ne? Also praktisch heißt es für euch nochmal, ihr guckt nicht, ist die Spitz zulaufend oder nicht, ihr guckt nur, ist das eine schöne, regelmäßige Kurve, ja, dann ist die Messung wahrscheinlich glaubwürdig. Ist es eher eine kleinere oder instabile Kurve, dann sollte man die Werte mit Vorsicht betrachten und wenn die Kurven komplett chaotisch sind, dann sollte man gucken, ist das jetzt wegen der Bewegung des Patienten oder gibt es andere Artefakte oder haben wir eine Arrhythmie, auch das kann durchaus sein. Na, das ist für den Rettungsdienst also extrem hilfreich, wenn du da nicht nur auf eine Zahl starrst, sondern dir auch mal kurz diese Plethkurve anguckst, ja, und damit beurteilst, ist das, was ich hier gerade messe, wirklich glaubwürdig. Ihr kennt das vielleicht zum Beispiel bei der Blutdruckmessung, gibt es bei Corpuls zum Beispiel diese Sternebewertung. Das ist für euch die Plethkurve zum Beispiel und einen anderen Wert möchte ich auch nochmal kurz reinschmeißen, vielleicht habt ihr den auch schon entdeckt, wenn nicht, guckt auf jeden Fall mal nach. Der sogenannte Perfusionsindex wird gerne auch mal als PI angezeigt. Der beschreibt einfach das Verhältnis von dem pulsatilen und dem nicht pulsatilen Signalanteil am Messort. Sprich also, er zeigt an, wie stark eine periphere Pulswelle, die ja am Sensor ankommt, wie stark die ist. Ja? Je höher diese Perfusionsindex ist, desto stärker ist in der Regel einfach die Pulswelle am Messort. Ja? Die PI gibt aber nicht an, ob das ein Blutdruckwert ist. Und es ist auch überhaupt kein Schocknachweis oder kein Wahrheitswert. Es ist einfach nur ein Zusatzparameter, der euch ein bisschen helfen soll, zu sehen, habe ich vielleicht eine Perfusionsproblematik oder eben nicht, wie ist die Signalqualität. Und hier muss man wirklich einfach sauber bleiben. Es gibt keinen festen universalen Normwert für die PI. Ja, viele Geräte zeigen meistens Werte von 0,02 bis 20 an. Ja, und dann rasten einige aus, wenn das nicht die 20 erreicht hat oder die 15. Das ist auch total Quatsch, weil ihr müsst euch nur eins merken. Ja, eine PI über 1,0 zum Beispiel ist erstmal ausreichend. Ja, das schön wäre es mehr, aber über 1 ist erstmal schon glaubwürdig. Ja, deswegen höhere Werte sprechen einfach für ein kräftiges peripheres Signal. Wenn sie niedriger sind, sollte man sich mal Gedanken machen, ob man vielleicht den Messpunkt einfach wechselt. Ja, dementsprechend sind das so eure Werte, die ihr auf jeden Fall betrachten solltet. Wenn der PI bei zum Beispiel 0,5 ist, ja, dann sollte ich auch immer überlegen, ob das denn wirklich eine gute Perfusion ist. Sind die Hände kalt? Haben wir einen schlechten Blutdruck? Haben wir eine Herzinsuffizienz oder ähnliches? Aber wie gesagt, bitte nicht überdramatisieren, wenn der PI nicht ganz stimmig ist. Der schwankt auch sehr, sehr stark. So, gut, haben wir uns diese beiden Sachen angeguckt. Pleth, PI, ja. Jetzt mal SpO2. Was sagt er aus? Ich habe ja schon gesagt, SpO2 schaut sich an, wie gut der Sauerstoff am Hämoglobin gebunden ist. Es sagt uns nicht, wie gesagt, aus, wie gut das Gewebe perfundiert ist, also das Drumliegende, ne, wie viel Hämoglobin überhaupt vorhanden ist. Ne? Also ihr könnt auch mit wenig Blutdruck, ihr könnt auch mit wenig Blut, könnt ihr auch einen super SpO2 haben, wenn dieses Blut, was noch peripher ankommt, wenn überhaupt, ja, wenn das gut gesättigt ist. Deswegen, und das ist jetzt das Spannende mal dabei, und das sagte mir mein Ausbilder auch immer, ne, Sammy, pass bitte auf, wenn du zum Beispiel eine innere Blutung hast, ja, und du siehst jetzt die Sättigung, und die ist bei 98, würdest du da Sauerstoff geben? Ja? Und der gute Sammy, der in der Schule aufgepasst hat, der sagt, natürlich würde ich das tun, ja, weil wir versuchen jetzt mit dem restlichen Hämoglobin, was wir noch haben, ne, trotz der inneren Blutung, ja, das Schöne so weit aufzusättigen, dass noch genügend Sauerstoff transportiert wird mit dem Restblut, den wir überhaupt noch haben. Ja, deswegen sagen wir auch bei schweren Traumata, parkt Sauerstoff drauf, wenn ihr Blutungen und ähnliches habt, das ist super wichtig und dementsprechend ist der SpO2-Wert für euch nicht aussagekräftig. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich als NEF irgendwo ankomme, aber auch als RTW, dass es Ärztinnen und Ärzte, aber auch Notfallsanitäter gibt, die sagen, ja, dieser Junge ist gut, da machen wir nicht drauf und so weiter. Und du denkst so, ey Digi, Also das meine ich mit nicht unbedingt Werte einfach nur isoliert betrachten. Ne? Also das sollten wir auf jeden Fall durchaus mal gucken. Wichtig ist auch, die SpO2 gibt übrigens keinen Wert mit CO2 oder irgendwas. Da müssen wir aber aufpassen, da gibt es spezielle Sensoren für. Also das bitte nicht. Ne? Also aufpassen, es kann auch sein, eine gute SpO2 und ihr habt trotzdem eine schwere Anämie, ihr habt einen Schock. Ihr habt eine schlechte Gewebeperfusion, kann sein. Und es kann auch sein, dass ihr eine Kohlenmonoxidvergiftung habt. Denn auch bei einer Kohlenmonoxidvergiftung, spannend, ja, liegen die SpO2-Werte meistens oben. Ja, das sind so die Grenzfälle der Pulsoximetrie. Wenn ein Mensch zum Beispiel aus einem verrauchten Gebäude gerettet wird und euch übergeben wird im Rettungsdienst, im Sanitätsdienst, wo auch immer ihr gerade seid, ja, ihr schließt einen Pulsoximeter an, dann arbeitet das ja, wie ich schon sagte, mit zwei Wellenlängen, ja, und kann halt dieses Carboxyhämoglobin oft nicht sauber von oxygenierten Hämoglobin unterscheiden, ja. Also für das Gerät sind die Wellen gleich und er sagt, okay, wenn das Kohlenmonoxid den Sauerstoff verdrängt, ja, dann ist es trotzdem ein gesättigtes Carboxyhämoglobin, also ein gutes gesättigtes Hämoglobin und dementsprechend spuckt es dann einfach einen hohen SpO2-Wert aus und ihr sagt dann, okay, alles cool, der hat genügend Sauerstoff, ja, danke, müssen wir nichts machen, ne? Kein Sauerstoff oder sowas. Ey, nee, bloß nicht, bitte, ja. Obwohl tatsächlich weniger nutzbarer Sauerstoff transportiert wird, solltet ihr da der SpO2 bitte nicht mehr glauben. Ne? Es gibt tatsächlich Geräte, die können CO2 messen, auch über die Pulsoximetrie. Schaut bitte nach, ob ihr sowas auf dem RTW habt, ob ihr sowas bekommen könnt oder ob ihr gegebenenfalls Fahrzeuge dafür habt. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass nur das NEF einen Kohlenmonoxidmesser für Erwachsene drauf hat. Wir haben es für Kinder teilweise auf dem RTW drauf, aber nie für Erwachsene. Finde ich immer ein bisschen doof, weil wir meistens die Ersten am Einsatzort sind, manchmal auch die Einzigen am Einsatzort und dann so einen Patienten bekommen. Da hätte ich schon gern gewusst, wie hoch der Kohlenmonoxidgehalt ist. Ne? Also, und das Problem ist einfach, das Kohlenmonoxid, wenn das am Hämoglobin anlegt, dann hat das einfach nochmal eine viel stärkere Bindung als Sauerstoff. Ja? Und es verdrängt Sauerstoff wirklich von den Bindungsstellen am Hämoglobin. Deswegen bitte da immer aufpassen. Ja? Also eine SpO2 schließt keine CO-Vergiftung aus. Es entscheidet immer die Anamnese, die Exposition und natürlich der Patient selbst, also die Klinik, ja, versucht also mit einem CO-Oximetriegerät irgendwie zu gucken, ob ihr wirklich die richtige Sättigung habt. Da arbeiten die mit anderen Wellen dann auch mit diesen Geräten oder mit diesen Sensoren und dementsprechend ist es immer wichtig. Eine andere Sache, warum Oximeter falsch liegen kann, sind zum Beispiel auch lackierte Fingernägel. Ihr kennt das wahrscheinlich, habt das auch schon gesehen. Lackierte Fingernägel, zum Beispiel Kunstnägel, ja, die können diese Pulsoximetrie einfach stören. Na klar, die Wellen werden anders gebrochen oder gerade blockiert. Muss aber nicht immer sein. Ne? Der Effekt ist halt je nachdem, welche Farbe die drauf haben, welches Material die Nägel haben, ne? Und welche Situationen unterschiedlich. Besonders bei so dunklen Farben oder so Gel- und Kunstnägeln und sowieso, wenn die schon eine schlechte Perfusion haben, dann können halt echt massive Messfehler auftreten. Ja? Praktisch im Rettungsdienst heißt das, wenn die Messung plausibel ist, ja, die Plast gut aussieht, und der Wert zur Klinik einfach passt, dann muss man jetzt nicht den Lack irgendwie entfernen oder sowas ähnliches, ja. Wenn aber die Messung unplausibel wird, ja, versucht man einen anderen Finger, ja. Oder platziert den Sensor einfach mal neu, dreht den vielleicht mal um 90 Grad, ja, dass ihr nicht mehr unbedingt den Fingernagel da habt, ja. Vielleicht könnt ihr auch das Ohrläppchen als Messort nutzen, kommt drauf an, welche Sensoren ihr da habt, ja. Bei Bedarf muss man halt vielleicht den Nagellack auch so ein bisschen wegmachen. Das ist immer doof für Patienten, aber hey, ne, könnt ihr Patienten vielleicht auch fragen, vielleicht können sie den Fingernagel auch entfernen. Na? Nicht der Nagellack ist das automatische Problem. Das Problem ist, wenn du halt einfach bei einer schlechten Messung trotzdem blind dem Wert vertraust. Ja? Also, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber ihr merkt schon, ich bin ein gebranntes Kind. Ja, der Kontext muss stimmen. So. Wichtig ist natürlich, dass wir, wenn wir SpO2 und Puls gemessen haben, auch immer so ein bisschen zusammen diese Werte bedenken. Ja, die Sauerstoffsättigung ist ja eben nur dann interpretierbar, wenn auch ein guter Blutfluss da ist. Also ich glaube, das habt ihr jetzt mittlerweile kapiert und rollt jetzt wahrscheinlich auch schon die Augen. Ja, ein Patient im Schock kann am Finger ein echt fragwürdiges Pulsoxy haben, also Pulsoxy-Werte. Ja, das kann dann bedeuten, dass nicht unbedingt, dass die Sättigung dramatisch schlecht ist zum Beispiel. Es kann auch sein, dass sie gut ist, aber ihr habt einfach eine schlechte Perfusion. Und dementsprechend muss man da immer aufpassen, dass man der Technik nicht immer blind vertraut. Gehen wir mal auf Hausmedikamente ein, ja, die zum Beispiel den Puls und die Sauerstoffsättigung beeinflussen. Jetzt wird's mal richtig praktisch. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Medikamentenplan. Ja, wenn du beim Patienten den Medikamentenplan zum Beispiel anguckst, dann bekommst du ja oft schon einen wichtigen Hinweis darauf, was im Körper so passiert oder was passieren könnte. Und da gucken wir uns mal ein paar Sachen an, wie zum Beispiel Beta-Blocker. Die habt ihr schon kennengelernt beim Blutdruck, ja, haben aber auch einen entscheidenden Einfluss auf den Puls. Wie zum Beispiel Metoprolol oder Bisoprolol, ja, wieder diese Olole. Ja, die Medikamente, die blockieren nämlich diese Beta-1-Rezeptoren am Herzen und dadurch bewirkt es, dass die Herzfrequenz zum Beispiel sinkt, dass auch die Kontraktilität sinkt, ja, und der Sauerstoffverbrauch am Herzen sinkt. Das müsste ich eigentlich in der letzten Folge auch so gesagt haben. Ja, warum bekommen Patienten das? Zum Beispiel bekommen die Bisoprolol oder auch Metoprolol gerne mal bei einer arteriellen Hypertonie, also beim Bluthochdruck, ja, auch bei koronaren Herzerkrankungen, bei zum Beispiel auch Herzinsuffizienz oder tarikalen Rhythmusstörungen wird sowas gerne mitgegeben, so ein Beta-1-Blocker, ne, oder ein Beta-Blocker. Dementsprechend immer Obacht. Aha, wenn ich einen Beta-Blocker habe, kann ich davon ausgehen, dass es gegebenenfalls auch mal eine niedrigere Herzfrequenz geben könnte, ja? Oder auch ein niedriger Blutdruck. Ein Patient zeigt gerne mal manchmal trotz Schock oder Blutverlust oder Stress keine ungefähre ausgeprägte Tachykardie an, weil die Beta-Blocker das durchaus verhindern können. Kann also sein, dass ihr sagt, ja, also Schockzeichen hat der jetzt nicht unbedingt, zumindest an... Oh. Kann ja sein, dass ihr da plötzlich sagt, so, also die Werte zeigen jetzt nicht so unbedingt Schock an, deswegen wieder betrachtet das gesamte Bild. Und da hilft es ganz gut zu wissen, was Beta-Blocker eben so machen. Dann haben wir den Calciumkanalblocker. Das haben wir auch schon mal kennengelernt, zum Beispiel Amlodipin, Verapamil oder Diltiazem oder sowas ähnliches. Hier muss man wirklich unterscheiden. Verapamil und Diltiazem beeinflussen das auch das Reizleitungssystem des Herzens. Ja, dadurch wird wieder die Herzfrequenz zum Beispiel gesunken, weil die Erregungsleitung gebremst wird. Ja, also das Ausbreiten am Herzen wird durch Verapamil zum Beispiel gebremst. Haben wir übrigens auch im Rettungsdienst Verapamil, zumindest auf dem NEF bei uns. Ja, und die Kontraktilität des Herzens kann auch reduziert sein. Ne? Amlodipin,
allerdings wirkt dann eher wieder an den Gefäßen. Ja, die Gefäße erweitern sich, wir wissen, ne, Calciumkanalblocker, ja, Blutdruck sinkt, die Nachlast sinkt auch dadurch und dadurch haben wir einfach eine geringere Herzfrequenz. So, dann gibt es noch ein Medikament, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, Digitalis oder Digitoxin zum Beispiel, das wird auch gerne mal gegeben, das steigert die Kontraktionskraft des Herzens, verlangsamt aber die Reizleitung, vor allen Dingen am AV-Knoten. Ja, bei Überdosierung können übrigens auch ganz gefährliche Rhythmusstörungen entstehen, deswegen aufpassen. Und im EKG gibt es teilweise auch gerne mal die sogenannte Digitalis-Kurve. Ja, das sieht immer aus wie so eine ordentlich massive Senkung am Herzen. Also gerade, wenn es von der R-Zacke in die S-Zacke reingeht, dann ist es eher so eine S-Kurve, sehr bauchig und meistens an vielen Ableitungen zu sehen. Wenn ihr da Digitalis habt, ist das ein komplett normales Bild, was ihr da seht. Ja, dann nicht immer gleich sofort Senkung rufen, sondern eher gucken, aha, Digitoxin kann auch daher kommen. Ich rede aber wirklich von so einer richtig schönen Schüsselkurve, ja, die quasi so im S zu sehen ist. Schauen wir uns mal Antiarrhythmika zum Beispiel an, wie zum Beispiel Amiodaron oder Flecainid. Das soll einfach Herzrhythmusstörungen, die man haben kann, ein bisschen kontrollieren. Ja, man stabilisiert quasi das Herz so elektrisch, also die, man sagt immer, man redet immer von der elektrischen Stabilisierung des Herzens. Ja, es beeinflusst den Herzrhythmus und je nach Substanz kann es auch die Herzfrequenz mal senken. Ja, das also alles, was den Puls oder die Herzfrequenz so ein bisschen beeinflusst, für euch zu wissen und gut zu wissen, wenn man das eben auf dem Medikamentenplan sieht, dann haben wir hier schon irgendwas am Herzen. Jo, SpO2 bedeutet, wir müssen uns auch ein bisschen die Atmung angucken, ja, und ein bisschen die Atemwege. Und da rede ich ganz speziell vom Hausmedikament aus Salbutamol. Das ist ein sogenannter Bronchodilatator und dementsprechend erweitern sich die Bronchien, wenn sowas genommen wird. Ja, der Atemwiderstand sinkt und die Oxygenierung, die kann sich einfach dadurch nur verbessern, weil die Bronchien sich ja eben erweitern. Nebenwirkung ist, dass hier die Herzfrequenz oft gesteigert wird, weil es ein Beta-2-Sympathomimetikum ist und dementsprechend auch mal die Leute ein bisschen unruhig werden oder auch so einen kleinen Tremor bekommen können. Also das immer zu beachten. Salbutamol haben die meisten als Vernebelung oder eben auch als Schnell-Akut-Inhalat, ne? Also das sogenannte Asthma-Spray kann das durchaus sein. Gibt auch noch andere Medikamente da, Belosin und so weiter, die dadurch wirken können. Ansonsten gibt es auch noch die Corticosteroide wie Prednisolon zum Beispiel. Ja, das ist ein entzündungshemmendes Medikament, was man gerade gerne auch bei Atemwegserkrankungen in diesem Fall jetzt geben könnte, würde, ja, und helfen einfach dabei, dass eine Schwellung zum Beispiel in den Atemwegen wieder reduziert wird, dass die Entzündung reduziert wird, dafür macht man es. Und ja, sie sind auch wieder da und wir müssen sie wieder erwähnen, unsere Diuretika nämlich, wie Torazemid und Furosemid, ja, womit das Blutvolumen zum Beispiel wieder gesenkt wird, nur als Erinnerung, die Vorlast wird gesenkt, zum Beispiel auch Ödeme werden reduziert. Wichtig ist nur dabei, bei zu viel Volumenlos kann auch eine Hypotonie und Kreislaufprobleme eben begünstigt werden. Da kann es auch wieder zu einer Tachykardie kommen. Also auch hier wieder aufpassen, wenn wir zu wenig Volumen haben, steigt ja gerne mal die Herzfrequenz. Auch da sollte man immer mit drauf achten. Ne? Was übrigens auch noch wichtig ist, gerade wenn wir von Atemwegen und Atmung reden, ist natürlich, es gibt auch Sauerstoff. Ja, zu Hause, eine Langzeit-Sauerstofftherapie zum Beispiel. Wenn Patienten zu Hause Sauerstoff haben, dann ist es immer ein Hinweis auf eine chronische respiratorische Problematik. Zum Beispiel Lungenfibrose. Menschen mit idiopathischer Lungenfibrose brauchen immer mal wieder Sauerstoff, manchmal sogar dauerhaft. Auch COPD-Patienten, ja? Also chronisch obstruktive pulmonale erkrankte Menschen brauchen zu Hause Sauerstoff. Deswegen, wenn ihr so ein Gerät seht, dann kann es dafür stehen, dass die halt so eine Erkrankung haben oder auch zum Beispiel eine chronische respiratorische Insuffizienz an sich, ja, dass die Atemorgane gar nicht mehr so gut funktionieren oder zum Beispiel auch ein pulmonaler Bluthochdruck existiert. All das spricht auf jeden Fall dafür. Das sind so Hausmedikamente, auf die ihr treffen könntet, die euch immer schon ein bisschen Auskunft geben darüber, was könnte der Patient an Vorerkrankungen haben, wenn er es uns selbst schon nicht sagen kann. Im Rettungsdienst greifen wir natürlich auch auf Medikamente zu, auch welche, die den Puls beeinflussen oder die Sauerstoffsättigung. Und das erste ist natürlich der Sauerstoff. Also könnt ihr natürlich benutzen, aufpassen natürlich auch, dass ihr nicht immer gleich die große Keule nehmt und die 15 Liter Sauerstoff oben drauf nimmt. Man sagt auch immer, eine angepasste Sauerstoffsättigung oder Sauerstoffgabe ist immer abzuwägen und dementsprechend nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, dann haben wir mal Salbutamol, auch das gibt es im Rettungsdienst. Ja, wir haben es vorhin gesagt, es wirkt bronchodilatierend, der Atemwegswiderstand sinkt, die Luft kommt wieder besser in die Lunge. Gerade wenn ihr hört, ihr habt so einen expiratorischen Stridor, solltet ihr auf jeden Fall auf Salbutamol mal zurückgreifen, sofern das alle Indikationen dafür stehen, die Kontraindikationen ausgeschlossen sind. Aber bedenkt immer wieder, wenn ihr Salbutamol gebt, ja, die Herzfrequenz steigt, der Puls steigt und dementsprechend können die Patienten unruhig werden. Das ist aber normal, ne? Wenn das nicht wirkt, greift man ja meistens zu einem nächsten Medikament. Das wäre dann Ipratropiumbromid, ne, oder auch Atrovent genannt. Das sorgt auch nochmal für eine Bronchodilatation, aber eben über den Anticholinergen-Mechanismus. Das heißt also, es wirkt noch an anderen Stellen, um eben die Bronchien zu erweitern und unterstützt damit eben auch wieder die Atemwegserweiterung. Dann haben wir das gute alte Adrenalin, das viele, viele Wirkungen hat. Einerseits an den Beta-1-Rezeptoren kann es die Herzfrequenz und die Kontraktilität steigern. An den Alpha-1-Rezeptoren bewirkt es die Vasokonstriktion. Und das Schöne ist, man könnte es auch zum Beispiel vernebeln, auch wenn man es zum Beispiel IV gibt, aber auch in der Vernebelung, sorgt es zum Beispiel an den Beta-2-Rezeptoren für eine Bronchodilatation. Und deswegen ist es so wichtig bei Medikamenten, nur mal so, damit ihr das jetzt mal gehört habt, wichtig, immer die Rezeptoren so ein bisschen im Auge zu haben, weil wenn ihr das gelernt habt und wisst, womit gewisse Medikamente wirken, dann wisst ihr auch immer ganz genau, aha, Beta-1-Sympathomimetikum, da könnte die Herzfrequenz immer ein bisschen hochgehen, ne, und so weiter und so fort. Also das ist immer ganz wichtig. Setzt man natürlich bei Adrenalin, setzt man ein bei einer Anaphylaxie zum Beispiel, weil es eben die Bronchien sehr, sehr schnell erweitert. Da wird sowohl vernebelt als auch in den Muskel zum Beispiel gegeben. Bei schweren Atemwegssituationen, bei einem Laryngospasmus zum Beispiel auch, beziehungsweise bei Pseudokrupp wird es auch vernebelt, ja, weil wir hier kein Atemwegsproblem oder kein, sagen wir mal, kein Bronchienproblem haben. Atemwegsproblem haben wir schon, weil der Kehldeckel ja angeschwollen ist, sorgt hierfür, dass der Kehldeckel ein bisschen abgeschwollen wird, ist also auch dahingehend gut. Dann gibt es noch ein Medikament, das auf das Herz oder den Herzrhythmus wirkt, und zwar das sogenannte Atropin. Und Atropin ist ein Medikament, das den Parasympathikus hemmt, sprich also, ja, das Nervensystem, Nervengeflecht, das dafür sorgt, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Verdauung und so weiter. Nee, wir wollen jetzt aber, dass die Herzfrequenz steigt und deswegen müssen wir den Parasympathikus einfach hemmen. Ja, setzt man ein bei einer symptomatischen Bradykardie, dementsprechend, ich werde jetzt nicht alles erklären, ne? Ihr wisst, bei höhergradigen AV-Blöcken ist die Erfolgsrate von Atropin eher gering, muss man einfach nochmal mit beachten. Wenn ihr also einen höhergradigen AV-Block habt, sagen ja auch viele Leitlinien mittlerweile und Studien, ob da Atropin wirklich wirkt. Ihr könnt es versuchen, ihr macht nichts verkehrt damit, aber letzten Endes könnt ihr dann auch gegebenenfalls gleich auf Adrenalin umschwenken und dementsprechend den Algorithmus Atropin dann vielleicht auch überspringen. Das ist aber immer eure Einschätzung. Denkt dran, ihr habt da das Sagen. Dann haben wir noch das Medikament Amiodaron zum Beispiel. Ja, das wirkt antiarrhythmisch, ja, beeinflusst zum Beispiel auch die elektrische Stabilität des Herzens, wird ja, wie ihr auch gehört habt, schon als Hausmedikament gegeben. Wir nutzen es gerne dann auch bei Kammerflimmern, bei gewissen schnellen Tachykardien oder Tachyarrhythmien, dahingehend aber auch eben nach Algorithmus immer gucken, wie ihr das macht. Meistens wird es auch durch Ärztinnen und Ärzte auch durch einen Amiodaron-Perfusor gegeben, kann man auch machen. Lidocain übrigens bei der Reanimation auch mittlerweile ein Mittel der Wahl, dahingehend auch eben den Rhythmus beeinflussend. So, und dann wollen wir noch auf eine Methode eingehen, die kein richtiges Medikament ist für unsere Atmung, aber eine Methode, und zwar die sogenannte CPAP-Beatmung, auch in nicht-invasive Beatmung. Ja, also NIF oder CPAP, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und ist super wichtig. Trauen sich nicht viele ran, weil man es meistens nicht immer unbedingt im Praktikum macht. Da müssen wir immer so ein bisschen an die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Auszubildenden ausbilden, wirklich rangehen und sagen, hey Leute, also es wäre schön, wenn ihr das immer mal in Erwägung zieht, wenn ihr einen verminderten Gasaustausch zum Beispiel habt, wenn ihr Alveolenproblematiken habt, ja, wenn die Atemarbeit zu erhöht ist. Ihr wollt es reduzieren, ist CPAP oder NIF gut. Aber, und das müsst ihr euren Azubis, das müsst ihr wirklich allen beibringen, ihr müsst die Patienten anleiten. Das ist immer ein bisschen aufwendiger, ich weiß, aber man kriegt Patienten häufig, nicht immer, dazu eine CPAP-Beatmung, eine unterstützende Beatmung anzunehmen. Und da gilt es einfach wirklich viel Ruhe auszustrahlen, die Leute ranzuführen, bevor man den Piep hochregelt und dementsprechend die Leute erstmal mit Werten bei Null, ne, in der Druckunterstützung, aber auch in der Wassersäule und dann eben leicht ranführt, damit die wissen, okay, das wird jetzt ein bisschen anderes Atmen, aber es funktioniert. Wenn ihr das auf dem RTW noch nie gemacht habt, wenn ihr nicht wisst, wie CPAP funktioniert, dann bitte mit einem erfahrenen Kollegen mal das Beatmungsgerät rausholen und wirklich mal entspannt gucken, dass ihr mit einem Auszubilder das Ganze ja, mal betrachtet, damit ihr wisst, wie sich ein Patient fühlt, der jetzt zum Beispiel eine CPAP-Beatmung genießt, am besten mit ASB, also mit Druckunterstützung. Und dann fangt ihr an eben mit einem Nuller-Piep, ne, haltet euch die Maske schön ran, umschließt das Ganze und dann fangt ihr mal an, den Piep so auf 5 zum Beispiel hochzudrehen. Bitte nicht übertreiben. Ja, und bitte unter Anleitung, liebe Auszubildende und Auszubildende, jetzt hier nicht irgendwelche Kinkerlitzchen anfangen. Ja, das sind immer noch medizinische Geräte, die sind nicht zum Spielen da, sondern sie sind dafür da, um Menschenleben zu retten. Und ihr sollt euch nicht gefährden durch irgendwelche Sachen, nur weil der Sammy euch das jetzt hier gesagt hat und ein bisschen angeleitet hat. Immer mit Fachpersonal bitte dazu, ja.
Es ist offiziell, wir haben April und damit ist die Nusszeit eröffnet. Und bei Koro dreht sich diesen Monat alles um das sogenannte Nussmus. Ja, es ist cremig, es ist vielseitig und einfach ein richtig cooles Multitalent, gerade in der Küche. Und ich löffel dieses Nussmus auch manchmal ganz einfach aus dem Glas mit so einem kleinen Löffel. Und mein Partner, der backt damit gerade auch richtig viel. Und ich freue mich natürlich am Ende, wenn das Rührbesteck dann übrig bleibt und ich das ablecken kann. Wer von euch macht das auch? Morgens zum Beispiel als Topping auf dem Porridge, auch super. Oder mit Pancakes. Unser Notarzt hat da letztens was gemacht. Mega geil, habe ich auch dieses Nussmus drauf gemacht. Super. Ja, man kann damit auch Smoothies machen. Man nutzt es beim Backen oder eben als Dip oder so ein kleines Dressing. Also dieses Nussmus passt perfekt. Probiert es auf jeden Fall aus auf koro.com und nutzt dabei natürlich wieder unseren Rabattcode RETTERVIEW. Da spart ihr wie immer. Und jetzt auf geht's, Nüsse sammeln.
Woran kann man als Fachpersonal bei einem Medikamentenplan eigentlich schon denken? Also nochmal ganz kurz, wenn ihr Beta-Blocker habt, ja, dann ist die Frequenzreaktion wahrscheinlich immer gebremst. Wenn ihr Digitoxin oder Antiarrhythmika habt, ja, gibt es immer eine Rhythmusproblematik. Wenn ihr Diuretika habt, dann reden wir meistens von einer Herzinsuffizienz oder Volumenprobleme. Wenn Salbutamol, Cortison oder O2 zu Hause sind, dann gibt es irgendwelche respiratorischen Vorerkrankungen, Asthma, COPD, respiratorische Insuffizienz, Fibrose, sowas in die Richtung. Und wenn ihr Calciumkanalblocker habt, dann kann das immer zum Beispiel einen Einfluss auf Frequenz, Blutdruck oder Gefäße nehmen. Ja? Man soll daraus keine Diagnose basteln, aber man soll so ein bisschen wissen und wissen, was man da misst. Ja? Das kann man dann deutlich intelligenter einordnen, wenn man diese Medikamente einfach mit in den Kontext reinnimmt. Das war viel Fachgesimpel und das auch noch von einer Stimme. Sorry dafür, aber es ist einfach auch so, dass uns viele Rettungsdienste anhören und ich glaube und hoffe, dass unsere Laienkolleginnen und Kollegen, die jetzt hier unterwegs sind und zuhören trotz alledem, auch ein bisschen was mitgenommen haben. Trotzdem möchte ich so ein paar Sachen noch nehmen, die ihr als Laien, also nicht Fachkräfte, mitnehmen solltet. Ja, der Puls sagt etwas darüber aus, wie das Herz gerade arbeitet und ob das Blut, was es pumpt, im Körper auch überall ankommt. Die Sauerstoffsättigung sagt was darüber aus, wie gut Sauerstoff ans Hämoglobin gebunden ist von dem Hämoglobin, was noch vorhanden ist. Beides sind wichtige Hinweise, aber nicht die alleinige Wahrheit. Also rennt bitte nicht zu jedem nächsten Fachmenschen und sagt, mein Puls ist immer mal schnell. Ihr müsst es immer betrachten, warum war er schnell? Warum ist das so? Oder schreibt es euch auf, wenn es öfter vorkommt, dass ihr merkt, euer Puls ist immer rasend, obwohl ihr zum Beispiel in Ruhe seid, dann muss man den Kontext betrachten. Gab es eine Stresssituation oder ähnliches? Das muss man immer betrachten. Nicht den einzelnen Moment, sondern das Gesamtbild. Ja, und erst in diesem Zusammenbild, in diesem Zusammenspiel mit zum Beispiel Beschwerden, mit eurer Klinik und anderen Werten ergibt sich halt daraus gegebenenfalls eine Diagnose oder eben auch nicht. Gut, ne? Also, wenn man es für alle jetzt mal schön herunterbricht, dann beantworten Puls und SpO2 die zwei unterschiedlichen Fragen. Wie gut wird beim Puls das Blut durch den Körper bewegt und bei der SpO2, wie gut ist dieses Blut eben mit Sauerstoff beladen, was da bewegt wird? Der Rettungsdienst muss dann noch eine dritte Frage beantworten, kommt dieses sauerstoffbeladene Blut auch wirklich dort an, wo es gebraucht wird? Und das finde ich immer wichtig. Also von daher hoffe ich, dass ich euch da ein paar Hinweise gegeben habe. Für diejenigen, die jetzt noch wissen wollen, wie ihr aktueller Puls übrigens ist, hier ein kleiner Praxistipp, ihr tastet euren Puls, ja, und geht einfach mal jetzt ran, wenn ihr euren Puls habt. Ich hoffe mal, ihr könnt ihn gerade tasten. Wie gesagt, am Handgelenk zum Beispiel außen lässt er sich immer ganz gut tasten. Oder ihr geht an eine Seite eures Halses und versucht mal hier die Halsschlagader gerade zu tasten. Und dann könnt ihr jetzt mehrere Methoden wenden. Entweder ihr messt jetzt wirklich eine Minute lang durch und zählt die Pulsschläge. Dann habt ihr wirklich einen sehr, 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 sehr genauen Wert und wisst ganz genau, wie schnell euer Herz jetzt gerade in einer Minute geschlagen hat. Ansonsten könnt ihr das Ganze aber auch abkürzen und zwar, indem ihr das Ganze nur 10 Sekunden Stunden lang macht. Und das würde ich gerne mit euch jetzt einfach nochmal ausprobieren. Ich sage einfach mal gleich Start, dann fangt ihr an zu messen und ihr schreibt vielleicht in die Kommentare auf Spotify oder so rein, wie hoch eure Herzfrequenz einfach war. Also 3, 2, 1, Start. Stopp. Diese Zahl nehmt ihr jetzt, multipliziert sie einfach mal 6 und dann habt ihr auch schon euren Puls bzw. eure Herzfrequenz ausgemessen. Kann man auch 15 Sekunden lang machen, da wird es halt immer genauer, je länger man sich Zeit lässt. Ne? Oder 20 Sekunden kann man das auch machen. Dann habt ihr das auch immer drauf, habe ich Minuten gesagt, also Sekunden natürlich. Ne? In der letzten Folge ging es ja um den Druck im System und heute ging es um zwei weitere Dinge in unserer schönen Reihe über die Werte, die wir so messen, nämlich wie gut bewegt sich das Blut überhaupt durch den Körper und wie gut ist es eben mit Sauerstoff beladen. Der Puls ist dabei weit mehr als eben nur eine Zahl pro Minute und die Sauerstoffsättigung mehr als nur ein Prozentwert eben auf dem Monitor. Beides sind Fenster in eure Physiologie. Und wenn man versteht, was sie bedeuten, dann versteht man auch einfach besser, warum Patienten manchmal viel kränker sind, als sie es auf den ersten Blick erstmal vorgeben oder als ob sie aussehen. Und genau das ist der Unterschied zwischen bloßem Messen und echtem Verstehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was wieder beigebracht, auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt das auch rein oder lasst es einfach sein. Ihr könnt natürlich auch gerne immer weiter Fragen stellen beziehungsweise auch was reinbringen, so wie zum Beispiel der Rafa unter retterview.de/Frage. Da haben wir ein schönes Kontaktformular, wo ihr natürlich auch anonymisiert eure E-Mails schreiben könnt beziehungsweise eine Nachricht an mich schreiben könnt, an unsere Redaktion. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns bis zum nächsten Wert. Mal gucken, was wir dann auswerten.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint. Weitere Infos zu unseren Inhalten, Gästen, Sponsoren sowie interaktiven Möglichkeiten findest du auf www.retterview.de.